Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Herzlich willkommen bei Ausbruch am 22.02.2026 oder in der Wiederholung am 23.02. auf 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Wir haben diese Sendung vorproduziert, sind heute nicht live im Studio. Genau, und in dieser Februarsendung haben wir dabei ein Interview mit Angela Formaniak zum enttarnten Spitzel in Bremen und wieder darauffolgend gegen den bei der Enttarnung anwesenden Anwalt Anatol Anuschewski medial und politisch Druck ausgeübt wurde oder wird. Wir hören ein Interview, das Thomas mit Christian Bogner geführt hat, der nun mit 70 Jahren seit 21 Jahren in Isolationshaft sitzt. Und wir haben einen Beitrag von GenossInnen aus Slowenien übersetzt zur Mobilisierung gegen den sogenannten Tag der Ehre und dem Lukow-Marsch, den zwei größten Neonazi-Versammlungen in Europa. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen möchtet, könnt ihr das gerne tun und uns schreiben an ausbruch@rdl.de oder sehr gerne auch per Post an Redaktion Ausbruch bei Radio Dreieckland in der Adlerstraße 12. 79098 in Freiburg. Und wir würden in der Sendung gerne auch Menschen in Gefangenschaft eine Stimme geben und Beiträge, Berichte, Briefe, Anliegen und so weiter senden, die uns von hinter den Knastmauern zugeschickt werden.
1. Am wichtigsten sind das Datum und der Name. Der Name noch wichtiger als das Kaliber der Waffe. 2. Setz dich vor den Bildschirm, lies die Meldungen über Gewaltakte in allen Zeitungen. Halt die Erinnerung an die Gestorbenen wach. 3. Zähl die Unschuldigen und die Schuldigen, die Auftragsmörder, Kinder, Soldaten und Zivilisten, die Bürgermeister, Migranten und Straßenhändler, die Entführer und die Polizisten.
In Bremen, aber auch darüber hinaus, ist eine Debatte über Geheimdienstüberwachung und anwaltliche Unabhängigkeit entbrannt. Ein vom Verfassungsschutz eingesetzter V-Mann bespitzelte über Jahre linke Gruppen, darunter die interventionistische Linke. Als dieser Spitzel enttarnt wurde, war auch der Bremer Rechtsanwalt Anatol Anuschewski als Anwalt vor Ort, um die Rechte Betroffener zu wahren. Anuschewski war zugleich stellvertretendes Mitglied am Bremer Staatsgerichtshof. Eine Medienkampagne und Druck aus der Landespolitik führten zu seinem Rückzug aus dem Staatsgerichtshof. Mittlerweile hat aus Solidarität mit ihrem Kollegen Anuschewski auch Rechtsanwältin Lea Voigt ihren Rücktritt aus dem Staatsgerichtshof erklärt. Sie war, wie ihr Kollege, auf Vorschlag der Linken an das Gericht entsandt worden. Thomas hat darüber mit der ersten Vorsitzenden des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, der in Lörrach praktizierenden Rechtsanwältin Angela Formaniak, gesprochen.
Könntest du mir kurz erklären und den Hörerinnen und Hörern, was deinem Kollegen Anuschewski konkret seitens Politikerinnen, aber auch der Medien vorgeworfen wurde?
Ich denke, man muss tatsächlich kurz die Vorgeschichte nochmal darlegen. Es gab in Bremen die Situation, dass eine linke Gruppe, die interventionistische Linke, offensichtlich über Jahre hinweg durch den Verfassungsschutz bespitzelt wurde. Und zwar insofern, dass eine Person, die vorgeblich Mitglied dieser Gruppe war, gleichzeitig als Informant gedient hat für den Verfassungsschutz, sich regelmäßig mit jemand vom Verfassungsschutz getroffen hat und Informationen aus den Internas dieser Gruppe preisgegeben hat. Offensichtlich war diese Person auch involviert in amoröse Beziehungen mit Gruppenmitgliedern, was an sich schon ein großes Problem ist. Fakt ist, dass das, was der Verfassungsschutz damit wollte, nämlich quasi den Beleg zu erbringen, dass es sich bei der interventionistischen Linken, IL abgekürzt, um eine gewaltbereite, verfassungsfeindliche Gruppierung handelt, das Ergebnis kam offensichtlich nicht raus, aber die Bespitzelung ging über Jahre hinweg. Es war dann so, dass diese eine Person, also dieser Spitzel, offensichtlich aufgeflogen ist, es Verdachtsmomente gab und dann sollte ein sogenanntes Konfrontationsgespräch geführt werden. Das heißt also, bevor man in die Öffentlichkeit ging, um zu sagen, wir haben da einen Spitzel, sollte dieser Spitzel, man kann den jetzt auch so bezeichnen, weil mittlerweile ist es klar, sollte zunächst mal auch die Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen und seine Sicht der Dinge darzulegen. Dieses Gespräch fand dann statt und an diesem Gespräch hat unser Kollege Anuschewski teilgenommen in seiner Funktion als Rechtsanwalt. Nachdem dieses Gespräch dann tatsächlich das Ergebnis erbracht hat, dass es sich bei der genannten Person um Spitzel handelt, der hatte das auch entsprechend zugegeben, das wurde auch dann von der IL öffentlich gemacht, gab es dann einen Artikel vor, ich glaube, ungefähr 2 Wochen im Spiegel, der wirklich extrem problematisch war, der diese Teilnahme eines Rechtsanwalts tatsächlich als angebliches Problem dargestellt hat, und zwar insbesondere deshalb, weil der Kollege Anuschewski eben nicht nur Rechtsanwalt ist, sondern gleichzeitig noch stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichtshofs in Bremen. Und der Spiegel hat es so dargestellt, als sei das eine Ungeheuerlichkeit, dass jemand, der an einem solchen Gespräch teilnimmt, gleichzeitig ein so wichtiges Amt wie Mitglied des Verfassungsgerichtshofs.
Aber Anwältinnen und Anwälte sind ja Grundfesten des Rechtsstaates, wie der RAV in seiner Erklärung schreibt. Wo ist jetzt dann da das Problem?
Das ist genau der Punkt. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Und da muss man vielleicht das nochmal wieder ausholen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so furchtbar viel rede dazu, aber ich finde das wirklich ein extrem grundlegendes Thema. Anwältinnen und Anwälte übernehmen im Rechtsstaat eine ganz entscheidend wichtige Funktion. Ohne Anwältinnen und Anwälte kann der Rechtsstaat nicht funktionieren, weil wir sorgen dafür, dass letztendlich das Gleichgewicht der Interessen zumindest einigermaßen gewahrt bleibt. Wir versuchen es zumindest. Wir sind diejenigen, die für die, ich sage jetzt mal, letztendlich Schwächeren eintreten, die dafür sorgen, dass in einem Strafverfahren die Rechte des Beschuldigten gewahrt werden, die dafür sorgen, dass Personen, die von verwaltungsrechtlichen Verfahren betroffen sind, wie zum Beispiel Geflüchtete im Asylverfahren, dass deren Rechte gewahrt werden. Das ist unsere Aufgabe. Und natürlich bringt diese Aufgabe es immer wieder mal mit sich, dass wir uns einerseits mit der staatlichen Macht anlegen müssen. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen versuchen, Repression zu stoppen. Wir müssen versuchen, staatliche Eingriffe so gering wie möglich zu halten. Und unsere Aufgabe ist es, demgegenüber einer staatlichen Übermacht im Wesentlichen die Rechte von den einzelnen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu wahren. Das ist unsere maßgebliche Aufgabe zum einen. Und das setzt voraus, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben. Das Vertrauensverhältnis muss zum einen mit unseren Mandantinnen und Mandanten bestehen, aber natürlich muss auch klar sein, dass unsere Rolle durch die anderen Akteure im Staat entsprechend gewürdigt und gewährleistet und auch so gesehen wird.
Rechtsanwalt Anuschewski wurde ja jetzt gewissermaßen aus dem Amt gedrängt oder sehr nachdrücklich oder aufgefordert, letztlich sein Amt niederzulegen. Und aus Solidarität hat eben auch die Bremer Rechtsanwältin Vogt ihr Amt niedergelegt. Sie war ebenfalls Teil des Staatsgerichtshofs. Aber es ist ja kein Bremer Lokalfall. Was sagt das oder was für eine Aussage lässt sich hier jetzt treffen über das Vertrauen in die Justiz über die Grenzen Bremens hinaus?
Ich würde das vielleicht gar nicht tatsächlich konkret auf die Justiz beschränken wollen. Die Justiz, da verstehe ich immer eher so, ne, Gerichte, Staatsanwaltschaften und so weiter drunter. Der Verfassungsgerichtshof ist natürlich auch ein Teil der Justiz. Ich glaube, da geht es wirklich um was anderes. Da geht es drum, oder vielleicht nochmal weiter auszuholen, da geht es vielleicht wirklich in einem größeren Kontext drum, die Rolle von Anwältinnen und Anwälten zu sabotieren und zu boykottieren. Und das finde ich den eigentlichen Skandal wirklich an dieser ganzen Geschichte. Und ich kann nur sagen, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor dem Schritt der Kollegin Lea Vogt, die ebenfalls ihren Rücktritt erklärt hat, mit dem völlig zutreffenden Argument, wenn ich meine Rolle als Anwältin, die es halt auch beinhaltet, dass ich mit Personen zu tun habe, die vielleicht in der Gesellschaft nicht besonders beliebt sind oder die es mit sich bringt, dass ich bei problematischen Gesprächen dabei bin. Das ist auch unser Job. Ja? Wir sind dafür da, um bei solchen Gesprächen zu moderieren, zu vermitteln. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, wenn das problematisiert wird, wenn das angegriffen wird und in Frage gestellt wird, dann sagte sie, dann kann ich meine Aufgabe als, die war auch stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichtshofs, dann kann ich die nicht mehr richtig wahrnehmen. Beziehungsweise andersrum, wenn das bedeutet, dass ich meinen Job als Anwältin dann nicht mehr wahrnehmen kann, weil von mir verlangt wird, dass ich offenlege, was ich in Mandantengesprächen bespreche. Und wenn meine Rolle als Anwältin in Frage gestellt wird, dann entscheide ich mich für meine Rolle als Anwältin, damit ich weiterhin vertrauensvoll mit meinen Mandantinnen und Mandanten zusammenarbeiten kann. Und das finde ich ein unfassbares Problem, weil das die Kollegin Lea Vogt exorbitanten Sachverstand hat. Das weiß ich beim Kollegen Anatol Anuschewski, gehe ich ebenfalls davon aus, den kenne ich nicht persönlich, aber der wäre ansonsten nicht in dieses Amt gekommen. Und das finde ich wirklich das Fatale. Personen, Anwältinnen und Anwälte auf eine solche Art und Weise anzugreifen. Und natürlich führt es indirekt dann auch dazu, dass die Rolle des Verfassungsgerichtshofs dann dadurch geschwächt wird. Und das ist so ein Seiteneffekt.
CDU und der SPD skandalisieren aktuell, dass die ebenfalls ja von dir erwähnte Kollegin Lea Vogt, die ja auch zurückgetreten ist, Mitglied der linken Rechtshilfeorganisation Rote Hilfe gewesen sei und damit Verbindungen in die linksextremistische Szene gehabt habe. Kannst du etwas dazu sagen, welche Risiken politisch aktive Anwältinnen eingehen, wenn sie in Fällen wie diesen oder in anderen politischen Verfahren tätig werden?
Ich würde vielleicht sagen, eigentlich darf es nicht sein, dass man wegen seiner, ich betone es nochmal, seiner Rolle als Anwältin und Anwalt irgendwelche politischen Probleme bekommt. Wie gesagt, es ist unsere Aufgabe, gerade wenn man im Strafverfahren tätig ist, auch Personen zu verteidigen und für uns für Personen gerade zu machen, die komplett unbeliebt sind, mit denen niemand was zu tun haben will. Ich rede von psychisch Kranken, ich rede durchaus auch von Personen, die in großen Drogenverfahren angeklagt sind, von Sexualstraftätern und so weiter und so weiter. Die haben alle ausnahmslos ein Recht auf effektive und engagierte Verteidigung verdient. Und wenn das hinterrücks zum Problem gemacht wird, dann habe ich damit ein Problem. Und das finde ich wirklich fatal. Was anderes ist es, wenn jemand die Rolle als Anwalt oder Anwältin missbraucht, wie es in anderen Fällen ja auch durchaus mal vorkommt. Das erleben wir im Moment aber, behaupte ich jetzt einfach mal, eher von rechts, als dass wir es von links erleben. Aber die Tätigkeit, die engagierte Tätigkeit von Anwältinnen und Anwälten kann und darf im Rechtsstaat kein Problem sein. Und der eigentliche Skandal ist nicht, dass ich Mitglied von vielleicht irgendeiner Rechtshilfeorganisation bin. Der eigentliche Skandal ist, das zu problematisieren, wie es im Moment teilweise die Medien machen, aber wie es insbesondere politisch Interessierte aus CDU und FDP machen.
Nochmal zurück zum Staatsgerichtshof. Kritikerinnen sehen in der Beteiligung eines Anwaltes gerade deshalb, weil er zu zugleich Richter am höchsten Gericht eines Landes ist, bei der Konfrontation eines V-Mannes eine mögliche Instrumentalisierung der Rechtsprechung. Was entgegnest du einer solchen Kritik? Siehst du hier einen Rollenkonflikt zwischen Richter und anwaltlicher Tätigkeit?
Den sehe ich tatsächlich nicht. Es wäre natürlich völlig klar, wenn es jetzt rein theoretisch gesetzt so wäre, dass der Staatsgerichtshof sich mit diesem Fall irgendwann mal befassen müsste, dann könnte natürlich jemand wie Anatol Anuschewski da nicht als Richter tätig sein. Das ist ja klar, der wäre da befangen. Aber diese Problematik, die haben wir ja immer in der Justiz oder sehr häufig in der Justiz, dass es Richterinnen und Richter gibt, die irgendeine sonstige Beziehung zu vielleicht einem Fall haben, weil, was weiß ich, der Schwager der Vermieter einer Wohnung ist, um die es Streit gibt, oder die selber zufällig Zeuge von einem Strafverfahren sind oder irgendjemanden kennen. Aber dann sind die befangen und dann gibt es da ein klares Regulatorium, wie das dann abzulaufen hat, dass die sich entsprechend äußern müssen und dass sie halt dann mit solchen Fällen nicht befasst werden. Also es gibt Regeln dafür, aber generell zu sagen, dass Anwälte die Rolle nicht gleichzeitig als Richter und Richterin am Staatsgerichtshof übernehmen können, das ist falsch, das halte ich für Quatsch. Man könnte genauso andersrum einen Schuh draus machen, indem man nämlich sagt, ein normaler Richter und eine normale Richterin, die vielleicht in ihrer Instanz auch irgendwie betroffen sind von der Verfassungsrechtsprechung des Staatsgerichtshofes, könnten den Job dann auch nicht machen. Das ist Quatsch.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Medienberichterstattung schauen, der Herr Anuschewski ist ja sicherlich stark belastet durch diese Spiegelkampagne und die dann nachfolgende Berichterstattung. Welche Verantwortung tragen deiner Ansicht nach Journalistinnen und wo endet das legitime Informationsinteresse der Öffentlichkeit, das ja auch verfassungsrechtlich abgesichert ist?
Ich glaube, das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Spiegel mit den Informationen, die ihm vorlagen, deutlich kritischer umgegangen wäre. Ich weiß nicht, woher diese Informationen stammen, wie der Spiegel überhaupt drauf kam, dass der Kollege Anuschewski an diesem Konfrontationsgespräch mit dabei gewesen sein soll. Ich kann nur mutmaßen. Wenn es so wäre, dass diese Informationen möglicherweise aus Kreisen des Verfassungsschutzes oder aus Kreisen der Opposition gekommen sind, wie zum Beispiel der CDU, dann hätte meines Erachtens nach tatsächlich vielleicht doch eher ein bisschen vorsichtiger mit diesen Informationen umgegangen werden sollen. Man hätte sich vielleicht die Frage stellen sollen, welche Interessen verfolgen diejenigen, die da Informationen durchgestochen haben, um dann nicht so ganz ohne weiteres auf diesen Gaul aufzuspringen. Aber wie gesagt, das ist eine heikle Frage. Die Pressefreiheit ist eminent wichtig und ich finde es unfassbar problematisch, auf so ein Pressebashing generell einzusteigen. In diesem konkreten Fall fand ich die Presseberichterstattung alles andere als glücklich. Ich hatte den Eindruck, dass da möglicherweise eine Instrumentalisierung stattgefunden hat, will da aber jetzt kein abschließendes Urteil mehr tatsächlich erlauben.
Also nicht nur mir erscheint es wie ein Ablenkungsmanöver von dem tatsächlichen Skandal, nämlich der auch von dir ja erwähnten jahrelangen Bespitzelung und Ausforschung linker Strukturen. Es sind da ja nach bisherigem Kenntnisstand möglicherweise relevante rechtliche Grenzen überschritten worden. Zum einen wird der V-Mann als psychisch labil beschrieben, er soll wesentliche Teile seines Unterhalts mit seiner Tätigkeit für den Verfassungsschutz finanziert haben. Und auch du hast ja schon die möglichen intimen Beziehungen im Rahmen seiner V-Mann-Tätigkeit angesprochen. All das ist eigentlich verboten und schließt eine V-Mann-Tätigkeit aus. Ihr vom RAV formuliert deshalb in der Erklärung auch, dass ja statt eines Rücktritts eures Kollegen Anuschewski viel eher der Rücktritt des Bremer Verfassungsschutzchefs Torge Köhler angebracht gewesen sei. Dieser habe nämlich die rechtswidrige Bespitzelungsaktion zu verantworten. Könntest du diese Forderung näher begründen?
Tatsächlich ist es so, dass insgesamt der Verfassungsschutz da eine extrem problematische Rolle eingenommen hat, ganz offensichtlich. Der Einsatz dieses V-Manns war nach all dem, was wir bis jetzt wissen, zumindest in Teilen rechtswidrig, mit den genannten Argumenten, die in der Frage gerade schon kamen, nämlich eine psychisch labile Person, die nicht unerheblichen Teil ihres Lebensunterhalts durch quasi diesen Job als Spitzel sichert und darüber hinaus noch amoröse, intime Beziehungen in die Zielobjekte sozusagen unterhält. Das sind absolute No-Gos. Und da hat der Verfassungsschutz komplett versagt. Wir fordern als ersten Schritt den Rücktritt des Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz. Und diesen Rücktritt finde ich weiterhin absolut unumgänglich. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass man sich darüber raus Gedanken um die Rolle des Verfassungsschutzes insgesamt machen muss.
Das führt mich zu meiner Schlussfrage. Ist die eigentliche Lehre aus der Bremer V-Mann-Affäre nicht, dass wir weniger über einzelne Anwälte und Anwälte sprechen sollten, sondern vielmehr über die Kontrolle von Geheimdiensten?
Ja, definitiv so. Kann ich nur unterstreichen.
Was hältst du von der Existenz von Geheimdiensten prinzipiell?
Ich würde es gerne tatsächlich mit dem Schlagwort unterschreiben, wir müssen uns wirklich über die Abschaffung des Verfassungsschutzes unterhalten, weil dieser Bremer Fall, das ist nicht der einzige Verfassungsschutzskandal, den wir jetzt hatten in den letzten Jahren. Man schaue sich die Personalie Hans-Georg Maaßen an, man schaue sich die Ereignisse rund um NSU und so weiter an. Es gibt immer wieder Fälle, die hochproblematisch sind, die absolut fatal sind, die unbedingt aufgearbeitet werden sollten, aber wo nie eine wirklich vernünftige Aufarbeitung tatsächlich passiert. Und all das führt mich im Moment zum Ergebnis, dass das Problem nicht Einzelfälle sozusagen sind, sondern dass das Problem der Verfassungsschutz insgesamt ist.
Christian Bogner ist 70 Jahre alt, seit über 21 Jahren sitzt er in Isolationshaft. Mehrfach in den vergangenen 50 Jahren erfolgreich aus Gefängnissen geflohen, wurde er nach seiner letzten Flucht am 26. Oktober 2024 aus der JVA Lübeck nur Tage später festgenommen. Weil er während der Flucht einen Menschen getötet haben soll, wurde Christian Bogner zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen diese Verurteilung läuft zurzeit ein Wiederaufnahmeantrag. Und seit seiner letzten Festnahme wird er von der Justiz in Sicherheitsstation in Einzelhaft gehalten. Seine Situation wirft zentrale Fragen auf und auch darüber hat Thomas mit ihm gesprochen. Wie viele Jahre ohne echten sozialen Kontakt sind psychisch und körperlich verantwortbar? Studien bezeichnen extrem lange Isolation als traumatisierend. Manche Expertinnen sprechen bei jahrelanger Einzelhaft von Folter. Und wie wirkt sich extrem lange Isolation auf Menschen aus? Wie hat die langjährige Isolation Christian Bogners Erleben verändert? Wie schaut er aus seiner Zelle in der JVA Oldenburg auf sich selbst und auf das Thema Isolationshaft?
Christian, du bist mittlerweile 70 Jahre alt und mehr als 21 Jahre sitzt du in Isolationshaft. Was war in den ersten Jahren am schwersten zu ertragen?
Ja, in den ersten Jahren ist mir besonders schwer gefallen, eingesperrt sein zu ertragen, weil die Hafträume, die Sicherheitshafträume verfügen nicht über Fenster, die man im Ganzen öffnen kann, sondern nur über Oberlichter, kleine Kippfenster. Das heißt, es stellt sich sehr schnell dieses Gefühl ein, in ein Terrarium gefangen zu sein. So, also dieses räumliche Eingesperrtsein auf engstem Raum, das hat mir am Anfang sehr zu schaffen gemacht.
Und wie war es für dich, dass du dich nicht mit anderen Menschen treffen konntest?
Ja, das kommt dann dazu, weil natürlich viele Gedanken im Kopf kreisen, zu denen man selbst keine Antworten findet, weil man nicht weiß, was hinter den Kulissen gespielt wird, wer führt da Regie, wer hat das veranlasst, warum wird das mit mir gemacht. Also ich habe ja in meinem speziellen Fall keinen konkreten Anlass geboten für meine Unterbringung in der Isolationshaft. Das heißt, ich habe niemanden angegriffen, ich habe niemanden bedroht, ich bin nicht gewalttätig geworden, ich habe mich ganz normal, wie man das von einem Menschen erwarten kann, verhalten. So.
Dir wird seitens der Anstalt vorgeworfen, du könntest, wenn du die Gelegenheit bekämst, durch Geiselnahme versuchen zu entweichen. Es ist also reine Spekulation, was du tun könntest.
Ja, und das beruht auf diesem Gedankenkreislauf, dass eben die Anstalt weiß, und die gehen davon aus, dass ich das genauso sehe, dass die Anstalt baulich, technisch absolut ausbruchssicher ist. Das heißt, dass es keinem Gefangenen, egal wen, hier gelingen könnte, konventionell durch Gitter zersägen und über die Mauer sich davon zu machen. Das ist hier Pflicht ausgeschlossen, das geht nicht so. Und diese Annahme vorausgesetzt, führt dann bei Sicherheitsüberlegungen, wie in meinem Fall, dazu, dass sie sagen, ja, dann kann er ja nur noch ein Verbrechen begehen und das besteht dann in einer Geiselnahme. Und das wird einem dann ohne jeden Beweis, ohne jede Substanz, wird mir eine solche Planung und Durchführungsabsicht einfach unterstellt. Das ist der Grund, warum ich hier eine Isolationshaft sitze.
Wie sind denn deine Tage so strukturiert? Wie können sich das die Hörerinnen und Hörer vorstellen?
Ja, ich habe am Anfang aufgrund massiver psychischer Probleme es nicht fertiggebracht, meinen Tagesablauf eine gewisse Struktur zu geben, weil ich immer so aus bestimmten unterschiedlichen Gemütszuständen und Stimmungsschwankungen von einer Stunde in die nächste gerutscht bin und dann von Tag zu Tag mich durchgehangelt habe. Ich habe dann nach Ablauf von etwa, also ich wurde ja dann verurteilt, nach Rechtskraft des Urteils hatte ich dann diesen Verfahrensstress etwas weg und habe dann angefangen, mir hier eine Struktur aufzubauen. Also eine regelmäßige Zeit, wann ich aufstehe, wann ich hier arbeite, Bücher lese, studiere und wann ich ins Bett gehe. So, das hat dann nachher geholfen. Aber am Anfang war das enorm schwierig, da überhaupt einen roten Faden für mich selber zu finden. Ne?
Du hast gerade das Thema Arbeit erwähnt. Das ist allerdings dann nichts, was du zusammen mit anderen Gefangenen machen könntest, denn du sitzt ja in Isolationshaft.
Das ist Teil der Unterbringungssituation, des Unterbringungskonzepts. Das heißt also, alles findet hier grundsätzlich alleine statt. Ob ich duschen gehe, ob ich den Fitnessraum benutze, was ich noch nie gemacht habe, ob ich die Küche, die Stationsküche benutze, wovon ich auch noch keinen Gebrauch gemacht habe, und auch Freistunden, also Hofgang. Und auch Arbeit, wenn sofern Arbeit da ist, wird man dann genauso in einen Einzelhaftraum eingesperrt. Hier in Oldenburg zum Beispiel auch noch ohne freien Zugang zur Toilette oder Waschgelegenheit. Und man ist grundsätzlich alleine. Man kommt in keiner Weise mit anderen Inhaftierten zusammen, auch nicht kurzfristig auf der Station, auf dem Flur, weil es gehört zum Konzept, dass alle Gefangenen unter Verschluss sind, wenn ein einzelner Gefangener sich auf dem Flur bewegt, weil er von A nach B muss, meinetwegen zum Besuchsraum oder zur Arztvorführung oder sonstige Anlässe. Ne?
Du hast den Gefängnishof erwähnt. Gehst du in den Gefängnishof?
Ich bin bis vor 6-7 Jahren bin ich noch regelmäßig in den Freistundenhof. Das ist auch ein gesonderter Freistundenhof. Das muss man sich also vorstellen wie so ein kleiner Tigerkäfig, wie so ein Raubtierkäfig mit relativ kleinem Bewegungskreis auch nur. Da bin ich regelmäßig, habe ich eine Stunde, habe mich da bewegt. Ich mache das jetzt seit Jahren nicht mehr, weil ich mich jedes Mal vor dem Hofgang und nach dem Hofgang komplett nackend ausziehen muss. Im Beisein von Vollzugsmitarbeitern, und das empfinde ich mittlerweile als ein so demütigendes soziales Degradierungsritual, dass ich mir das einfach nicht mehr antue. Ich gehe dann hier im Haftraum spazieren, drehe hier meine Runden und erspare mir das.
Viele Menschen können sich kaum vorstellen, was es bedeutet, jahrelang ohne regelmäßige soziale Kontakte zu leben. Welche psychischen oder vielleicht auch körperlichen Reaktionen hast du bei dir selbst wahrgenommen, wenn du darüber sprechen möchtest?
Also im Umgang mit anderen Menschen, der sich bei mir hier haftbedingt jetzt überwiegend auf den Kontakt zu Vollzugsmitarbeitern beschränkt, hat sich bei mir dahingehend, dass ich natürlich massives Misstrauen gegenüber Menschen habe. Weil es sind ja letztendlich Menschen, auch wenn sie bestimmte dienstliche Funktionen ausüben, es sind ja letztendlich Menschen, die das mit anderen Menschen machen. Also die sagen, es ist nicht zu beanstanden, dass jemand über Jahre hinweg keinen Kontakt zu anderen Menschen hat, keine Umarmung, nicht mal Hände schütteln, also überhaupt gar keine Form körperlicher Nähe und von Gemeinschaft überhaupt. Ich sag mal so, der Mensch ist ja nach Aristoteles ein Zoon Politikon, also ein von Natur aus auf Gemeinschaft angelegtes Wesen. So, Und das ist auch die Grundlage des Menschenbilds unseres Grundgesetzes. So. Und davon darf auch im Strafvollzug nicht abgewichen werden. Aber sonderbarerweise findet das genau da statt, beziehungsweise wird das unterlaufen.
Forschung, aber auch Menschenrechtsgruppierungen gehen davon aus, dass langjährige Isolationshaft weit über eine bloße Strafe hinausgeht. Es wird gezeigt, dass nach wenigen Monaten Menschen, wenn sie keinen sozialen Austausch haben, irreparable Schäden entwickeln können. Wie siehst du das vor dem Hintergrund von über 2 Jahrzehnten in Isolationshaft?
Ja, also das kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Es ist ja nicht nur, ich sag mal, das klingt ja immer so ein bisschen euphemistisch, wenn man sagt, naja, der macht jetzt Einzelhaft. Einzelhaft bedeutet wirklich, du bist mit deinen 4 Wänden tagtäglich rund um die Uhr alleine. Du hast niemanden, mit dem du konkret über Probleme sprechen kannst, über Dinge, die einen innerlich bewegen. Du bist komplett alleine. So natürlich habe ich mir im Laufe der Zeit bestimmte Coping-Mechanismen, also Mechanismen angewöhnt, um das so zu kompensieren und da halbwegs verträglich mit umzugehen. Ne? Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich im Grunde genommen immer auf mich zurückgeworfen bleibe und keine Möglichkeit habe, auch meine Gedanken zu reflektieren. Ich kann mich mit niemandem austauschen über das, was ich denke und fühle. Dieses Gefühl des Alleinegelassenwerdens, das hat schon eine misanthropische Note für mich in meiner Meinung. Ich sage, da muss man schon ein bisschen menschenfeindlich eingestellt sein, um einem Menschen sowas anzutun. Ne?
Immer wieder wird seitens der Justiz damit argumentiert, lange Einzelhaft sei notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten, etwa bei besonders gefährlichen Insassinnen und Insassen. Wie reagierst du auf solche Aussagen, dass der psychische Schaden bei langjähriger Einzelhaft ein einkalkuliertes Nebenprodukt ist, das man zugunsten der Sicherheit in Kauf nehmen müsse?
Ja, das ist purer Justizzynismus. Ich sag mal, dieser vom Sicherheitswahnsinn getriebene Gedanke, dass es Gefangene gäbe, die von ihrer Gesamtpersönlichkeit her grundsätzlich und durchgehend gleichbleibend als gefährlich eingeschätzt werden. Also ich bin ja nun seit leider fast 50 oder 50 Jahre in Haft, bin schon mit vielen sogenannten Gewalttätern auch in Kontakt gekommen, habe mit denen zusammengelebt auf einer Station, relativ offen und so weiter. Ich habe selbst von den Schlimmsten, also Leute, die Gefangene, die wegen ihrer Taten als besonders gefährlich eingestuft wurden, selbst von denen habe ich im Umgang in der Haft nie das Gefühl gehabt, dass die mir wirklich gefährlich werden können. Also solche Leute habe ich hier noch nie gesehen. Also ein Beispiel vielleicht mal, um es für den Zuhörer anschaulich zu machen. Es gibt ja hier in der JV Oldenburg einen Gefangenen, einen 85-fachen Krankenhaus-Serienmörder. Der hat 85 Mal gemordet. Und trotzdem wurde der hier nicht einen Tag als gefährlich eingestuft. Das heißt, der war nicht einen Tag in Isolationshaft. Nicht einen Tag, bis heute nicht.
Schauen wir nochmal über deine Zelle und über das Gefängnis, aber auch über Deutschland hinaus. Die Vereinten Nationen haben mit den sogenannten Mandela Rules Mindeststandards für den Umgang mit Gefangenen festgelegt. Die Mandela Rules, sie gehen zurück auf die langjährige, jahrzehntelange Haft von Mandela. In diesen Rules ist festgelegt, dass Einzelhaft über wenige Tage hinaus bereits als problematisch zu gelten hat. Längere Isolation gilt ausdrücklich als unmenschlich und grausam. Wenn man diese internationalen Standards ernst nimmt, wie lässt sich dann rechtfertigen, dass Menschen wie du selbst über Jahrzehnte weggesperrt, isoliert werden?
Das hat meiner Wahrnehmung nach hat das damit zu tun, dass es sicherheitspolitische Interessen gibt, die direkt in die Vollzugsgestaltung reinwirken, wo Leute, die aus einem bestimmten rechtspolitischen Verständnis heraus dazu neigen, die Rechte von inhaftierten Staatsbürgern nicht so ernst zu nehmen. Also alles über den Kamm scheren, naja, das ist ja selber ein Straftäter, der hat sich ja nicht an Gesetze gehalten und da soll er sich jetzt mal nicht so anstellen, denn sie auch mit ihm mal ein bisschen also nicht so alles über die Buchstaben des Gesetzes brechen, was wir mit ihm machen. So. Ja, das ist so dieses Gedankentum, was dahinter steht und das verkennt natürlich ganz in ganz grober Weise, dass das Rechtssystem in keiner Weise von irgendjemandem manipuliert werden darf. Aber genau das findet aber hier statt zulasten von Inhaftierten teilweise. Ne?
Christian, dieses Interview führen wir ja telefonisch. Ist es etwas Besonderes, dass du in der Isolationszelle ein Telefon hängen hast?
Das ist ein besonderes Zugeständnis, das erst seit 2023 installiert wurde hier in der Oldenburg, dass also auf der Sicherheitsabteilung Telefonapparate installiert wurden, von denen aus man ausgehende Gespräche führen kann. Die werden auch teilweise überwacht. Man kann maximal 10 Rufnummern abspeichern lassen und kann dann die Teilnehmer werden also auch überprüft, ob das Leute sind, mit denen man telefonieren darf. Und wenn die ihr Einverständnis erklärt haben, dann darf man mit denen zu bestimmten Zeiten telefonieren. Und das ist die Grundlage unseres heutigen Telefoninterviews, ja.
Und wie sieht's denn prinzipiell bei dir aus mit Kontakten außerhalb der Gefängnismauern hinaus in die Freiheit?
Ganz schlecht, weil gerade die Unterbringung in der Isolationshaft beziehungsweise auf der sogenannten Sicherheitsabteilung, also einem Gefängnis im Gefängnis, bringt es mit sich, dass Außenstehende, die davon hören oder in Kontakt, also wenn ich jetzt aus dieser Abteilung heraus versuche, Kontakt mit anderen Leuten draußen aufzunehmen und die hören, und wenn ich ehrlich bin, muss ich ja sagen, wo ich da bin. Und wenn die dann hören, dass ich als so gefährlich eingestuft werde, dass ich im Gefängnis nochmal in einem Gefängnis drinne bin, dann erzeugt das mal so eine Abschreckungswirkung, dass die dann lieber auf Distanz bleiben. Also die meisten Bürger draußen neigen dann aus verständlichen Gründen, also ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn man also als Außenstehender hört, der ist so gefährlich, dass selbst ein normales Gefängnis nicht ausreicht, um den in den Griff zu kriegen. Der muss dann nochmal zusätzlich gesichert werden, dass man natürlich von außen sehr, sehr vorsichtig ist, mit so einem Menschen Kontakt aufzunehmen, weil die sagen, ja, was könnte mir da alles blühen, Kontakt mit so einem gefährlichen Menschen. Ne?
Abschließend gefragt, was sollten Menschen wissen, bevor sie sich eine Meinung über Isolationshaft bilden, jenseits von Schlagworten, jenseits juristischer Kategorien?
Ja, also mein Anliegen wäre es, wenn Interesse besteht, mit so Leuten wie mir jetzt Kontakt aufzunehmen oder sich überhaupt mal grundsätzlich darüber zu informieren, dann auf entsprechenden Webseiten. Ich glaube, im Netz gibt es inzwischen auch Portale, das sind natürlich Nischenportale, die aber sehr ausführlich und grundlegend über die Situation der Sonderhaftbedingungen informieren, wo der geneigte Bürger draußen, wenn er dann so einen Kontakt sucht, sich objektiv informieren kann. Also unabhängig was bei Gefangenen ist ja manchmal so, dass die sich zieren, die möchten dann auch nicht in jedem Detail mitteilen, was da so ist. Aber da kann man schon mal so einen Eindruck bekommen, wie die Haftsituation dann gestaltet ist. Ne?
Ja, wir hören jetzt noch die Übersetzung von einem Beitrag aus Slowenien vom Radio Krna Luknja. Genau, mit zwei Anrufen von Kameradinnen aus Sofia und Budapest über die Mobilisierung gegen den Lukow-Marsch und den sogenannten Tag der Ehre. Das sind zwei der größten Neonazi-Versammlungen in Europa.
Auch in diesem Jahr fand am 14. Februar wieder der Tag der Ehre in Budapest, der Hauptstadt von Ungarn, statt. Der Tag der Ehre oder Day of Honor ist ein internationales Zusammenkommen der organisierten rechten und Neonazi-Szene und das findet schon seit mehreren Jahren in Budapest statt. Immer wieder gibt es antifaschistischen Gegenprotest, der vor allem von Seiten der ungarischen Regierung stark kriminalisiert wird und uns leider auch bei Ausbruch sehr häufig beschäftigt, da viele Verfahren gegen auch deutsche AntifaschistInnen in den letzten Jahren aufgenommen wurden, die mit großer politischer Härte geführt werden und zu sehr überzogenen Urteilen geführt haben. Zuletzt zum Beispiel gegen Maja in Budapest, aber auch die Verfahren gegen Hanna, Said und die weiteren Angeklagten beschäftigen uns als Linke in Deutschland. Doch nicht nur hier in Deutschland ist das Ganze natürlich ein Thema, sondern selbstverständlich auch in Budapest und aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel Bulgarien. Unsere Freundin des Radios Jana Lugna aus Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien, konnten mit AktivistInnen aus Budapest in Ungarn sowie aus Sofia in Bulgarien sprechen. Wir haben euch die jeweiligen Beiträge aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, um euch einen Einblick zu geben, was auch an anderen Orten an Widerstand gegen den Tag der Ehre passiert.
No Nazis on our streets 2026.
Keine Nazis auf unseren Straßen. Vom 14. Februar 2026 aus Sofia in Bulgarien. Seit mehr als 15 Jahren sind wir auf den Straßen unterwegs und wir sind immer noch stark. Wir zeigen eine Alternative zu einer sehr konservativen postsowjetischen Gesellschaft wie der unseren. Wir stellen uns gegen Nazis auf den Straßen, die MigrantInnen und LGBTQ-Kinder angreifen. Gegen Nazis, die vorgeben, die Herrschaft von Banden zu etablieren, während ihre Anführer tief in die politischen Interessen verstrickt sind und sich den Rest der Zeit mit Drogen beschäftigen. Wir stehen gegen FaschistInnen im Parlament und in Institutionen, die antisozial abstimmen, ultraneoliberal, wenn es um Budgets geht, sind und ultrakonservativ, wenn es um Bildung geht. Institutionen, die Roma aus ihren prekären Wohnungen vertreiben, die Arbeiterproteste und Streiks mit Gewalt niederschlagen. Institutionen, die gegen uns arbeiten. Die Gruppe Keine Nazis auf unseren Straßen ist internationalistisch. Wir bekunden unsere uneingeschränkte Solidarität mit den ungarischen GenossInnen angesichts der schweren Repressionen, denen sie ausgesetzt sind. Und warnen davor, dass der Tausch von Freiheit gegen Sicherheit für uns alle den Verlust beider bedeutet. Wir beobachten mit Sorge, wie soziale Räume in Italien und anderswo geräumt werden und beobachten das Wachstum des Autoritarismus in den USA und darüber hinaus. Wir wenden uns gegen die Ausbreitung von Krieg und Militarisierung der Gesellschaft und stehen an der Seite des palästinensischen Volkes, das unter einem Völkermord leidet. Außerdem stehen wir an der Seite des kurdischen Widerstands, der für seine Existenz und die Werte der Revolution kämpft. 14. Februar 2026, Sofia in Bulgarien.
Hungarian government made anti-fascism officially illegal.
Aktivistinnen aus Budapest in Ungarn sagen das Folgende. Die ungarische Regierung hat den Antifaschismus durch gesetzliche Maßnahmen offiziell verboten. Antifaschistische AktivistInnen werden überwacht, Demonstrationen sind verboten, die neue Gesetzgebung lässt Raum für unbegrenzte Repression. Am 14. Februar fand in Budapest ein internationales Nazi-Treffen statt, das als Tag der Ehre bezeichnet wird. Ein Nazi-Rock-Festival, ein großes Nazi-Treffen, eine Nazi-Tour mit mehreren tausend Teilnehmern. Die antifaschistische Gegendemonstration ist verboten. Mehrere hundert PolizistInnen werden die Nazi-Veranstaltung schützen und gleichzeitig AntifaschistInnen jagen. Wir alle rufen AntifaschistInnen dazu auf, am 14. Februar gegen das ungarische faschistische Regime zu protestieren und die internationale Solidarität vor Botschaften, Konsulaten und anderen staatlich geförderten Einrichtungen zu zeigen. Außerdem ist heute der letzte Tag und der Tag der Urteilsverkündung im Fall von Maja. Und wir alle, AntifaschistInnen, sind solidarisch mit Maya und allen inhaftierten AntifaschistInnen auf der ganzen Welt. Nieder mit Orbans faschistischem System. Die Originalbeiträge auf Englisch sowie weitere internationale Nachrichten rund um das anarchistische Radionetzwerk A-Radio findet ihr unter den Bad News.
Ja, der Beitrag wurde auf Englisch auch in den Bad News gesendet und genau, Empfehlung von uns, da sind auch wir als Ausbruch dabei, mal in die Bad News reinzuhören mit anarchistischen und emanzipatorischen Stimmen aus Radios aller Welt. Ihr findet den Link dazu unter a-radio-network.org. Ja, wir würden auch gerne noch auf die Ausstellung Jinjian Azadi hinweisen, die über Errungenschaften. Ja, wir würden auch gerne noch auf die Ausstellung Jinjian Azadi hinweisen über die Errungenschaften der Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien, die ab dem 24.02. im kurdischen Zentrum sein wird und danach auch in der KTS. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch einen Blick auf das inhaltliche Begleitprogramm zu werfen. Wenn ihr zur Ausbruchssendung Feedback, Beiträge, Themenwünsche habt, dann meldet euch gerne per E-Mail an ausbruch@rdl.de oder per Post an Redaktion Ausbruch bei Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 in Freiburg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören dann wieder voneinander am 4. Sonntag im März. Bis dahin schöne Grüße, passt auf euch und passt aufeinander auf und lasst euch nicht erwischen.